Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Fußball-Podcast Football's Coming Home. Ich bin der David.
Und ich bin der Benny.
Ja, und der Benny ist heute mein erster Gast in der Pilotfolge. Benny, fühle mich sehr geehrt.
Es ist mir eine große Ehre.
Wir sind große, große Fußballfans und da dachte ich mir, ich habe einfach Lust mit Leuten wie Benjamin. Er wird nicht immer da sein, aber er wird sehr häufig kommen, hoffe ich mal. Schauen wir mal nach dieser Folge. Und ich habe einfach Bock, über Fußball zu reden. Wir sind, wie gesagt, selber große Fußballfans. Willst du sagen, von welchem Verein?
Ja, ich als gebürtiger Berliner natürlich Fan vom 1. FC Union Berlin.
Und ich als gebürtiger Berliner bin nicht Fan von Union, nicht Fan von Hertha, sondern vom FC Bayern München.
Ja, diese Folge wurde aufgezeichnet vor rund 5 Jahren. Ist wirklich Wahnsinn und wir sind jetzt bei Folge 100 angekommen. Und damit herzlich willkommen zur Jubiläumsfolge von Football's Coming Home. Wer hätte das gedacht, dass wir so lange am Ball bleiben und jetzt, wie gesagt, diese magische Marke 100 Folgen geknackt haben und das heute mit euch feiern können. Und zu diesem Anlass habe ich auch ein paar Einspieler bekommen von Leuten, die schon dabei waren. Wir werden das so in der Folge verteilt so ein bisschen vorspielen. Und der erste Einspieler, den ich für euch habe, ist von der Person, mit der ich das damals angefangen habe, nämlich vom lieben Benny. Und hört doch einfach mal rein, was er zu sagen hat.
100 Folgen, was für eine Zahl. Ich weiß noch, als wir beide damals vor knapp 5 Jahren die erste Folge in deinem Kinderzimmer aufgenommen haben. Und jetzt schau, was daraus geworden ist. Unglaublich, macht sehr viel Spaß und auf die nächsten 100.
Vielen Dank, lieber Benny. Und das Kuriose ist, ich sitze heute genau in diesem Zimmer, wo wir damals angefangen haben. Nämlich, ich bin hier auf Heimatbesuch in Berlin bei meiner Mutter. Und ihr habt es, wie gesagt, schon gehört, der Benny kann heute leider nicht da sein. Aber es gibt ja noch ganz viele andere Leute, mit denen ich diese 100 auch super gut feiern kann. Er war damals ganz am Anfang noch nicht dabei, aber ich glaube, es hat ungefähr 1 Jahr gedauert. Dann war er zum ersten Mal auch in diesem Podcast mit dabei, glaube ich zumindest. Hallo, lieber David.
Ja, hallo David. Ich glaube, es gibt wenig bessere Kombinationen, zumindest um einzuspringen, als dass wir beide das machen. Ein Podcast zusammen mit einem Benny und einem David zu starten, ich glaube, das kennen wir beide irgendwoher. Von daher herzliche Gratulation zur Folge 100 und ich freue mich, dass ich heute einspringen darf und dir mit dir gemeinsam die ganzen Nachrichten zum Jubiläum anhören darf. Das freut mich ganz besonders.
Ja, du hast es ja schon richtig angesprochen. Wir werden heute die Folge ein bisschen dazu nutzen, auf die letzten 100 Folgen zurückzuschauen. Aber ihr müsst natürlich auch nicht aufs übliche Programm verzichten. Wir haben ein Thema der Woche, wir haben die Bundesliga und wir haben den Fail und der Ehrenmann der Woche. Also insofern kratzen wir heute vieles eher so ein bisschen an der Oberfläche. Aber wir werden es definitiv besprechen. Und dementsprechend, David, wollen wir einfach mal loslegen mit dem Thema der Woche. Und das ist diesmal die WM-Auslosung. Eine Veranstaltung wie ein Fiebertraum, die unfassbar grotesk war. Ich glaube, so kann man das sagen. Ich fange vielleicht mal so an. Was fandest du schlimmer? Die Moderation von Kevin Hart und Heidi Klum? Gianni Infantino, der so unfassbar herumgeschleimt hat, dass schon ein Ärzteteam kommen musste, um ihn aus dem Rektum von US-Präsidenten zu entfernen, oder ein gewisser Donald T. Punkt, den ich nicht kenne, aber er ist stolzer Preisträger des FIFA-Friedenspreises. Kleiner Tipp, es gibt keine falschen Antworten.
Ist aber eindeutig bei mir Gianni Infantino. Erstmal dazu, ich glaube, dass er den FIFA Peace Prize bekommen hat, dafür kann Donald Trump erstmal nicht, sondern das geht auch auf die Kappe von Gianni Infantino. Die Moderation, ja, sie sind vielleicht Opfer des Modells geworden, das sich der FIFA-Präsident gewünscht hat, Kevin Hart und auch Heidi Klum. Heidi Klum, die sich ja schon irgendwie auch so ein bisschen am Konzept gehalten hat. Ich weiß nicht, ob bei Kevin Hart die Voraussetzung oder der Wunsch der war, dass es einfach kein Konzept gibt bei dem, was er sagt. Aber ich fand mit Abstand Gianni Infantino am unangenehmsten mit dem Applaus erhaschen, mit dem 1, 2, 3, Kanada, 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 Mexiko, 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 USA, 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 das fand ich scheiße. Ich muss ganz ehrlich zugeben, klar, ich finde diesen FIFA Peace Prize auch einen absoluten Witz, eine totale Nullnummer, aber bei dem, was Donald Trump zum Beispiel bei der Auslosung der 3 Ausgeberländer gesagt hat, also in den Momenten finde ich ja sogar Donald Trump lustig. Also, und diesen Das konnte mir Donald Trump im Gegensatz zu Danny Infantino geben. Also ja, man hat sich da ein Fußballspiel ohne Fußball, aber in der Länge halt Bullshit angeguckt, bevor es dann mit den Kugeln losging. Das bleibt leider in Erinnerung.
Vor allem Kevin Hart ist ja eigentlich ein amerikanischer Comedian und man sagt ja uns Deutschen eigentlich nach, dass wir Comedy nicht können und absolut unlustig sind. Dementsprechend fand ich das sehr beeindruckend, dass ich ihn absolut nicht witzig fand. Das Einzige, wo ich geschmunzelt habe, ist, wo dann Shaquille O'Neal auf die Bühne kam und er einfach
ihn so weggedrängt hat. Ja,
er ist ja, glaube ich, wie groß ist Shaquille
O'Neal? 2,16.
2,16 und Kevin Hart einfach die Hälfte von ihm ist, also mindestens, wenn nicht sogar vielleicht noch ein bisschen kleiner. Also das war ganz witzig und auch so mit der Auslosung, dass da auch Shaquille O'Neal, Tom Brady und so, also die Leute, die hatten zwar wenig an sich mit Fußball zu tun, aber so die Auslosung, die Leute, die sie da ausgewählt haben, das fand ich eigentlich ganz nett. Die Moderation mit Rio Ferdinand und von der Frau ist mir leider gerade der Name entfallen. Aber wie die da durch die Auslosung dann am Ende des Tages geführt haben, das fand ich eigentlich ganz schön. Aber ja, ich glaube, 90 Minuten hätten da absolut ausgereicht. Wobei man fairerweise auch immer dazu sagen muss, auch bei den letzten WM-Auslosungen, die gingen zeitlich, meine ich, waren die nie viel kürzer. Also das war immer ein großer Rahmen over the top. Also da war jetzt diese Veranstaltung eigentlich jetzt zeitlich nicht deutlich länger wie sonst auch.
Nee, also ich glaube, die simple Länge ist nicht das Problem. Das ist inzwischen zu einer Show geworden, ist auch nicht. Das sind wir gewöhnt. Rio Ferdinand fand ich super. Und die Auswahl der vier Leute an den Lostöpfen war natürlich auch mit Absicht so gewählt, dass die großen vier Sportarten, wir lassen diese Football-Soccer-Diskussion jetzt mal außen vor, aber American Football, Eishockey, Basketball und Baseball da zusammen an die Lostöpfe zu bringen und da jeweils stellvertretend einen dafür hinzustellen, das war eine gute Sache. Nur eine Sache generell noch zur Folge. Du hast eben gesagt, wir kratzen an so ein paar Themen an der Oberfläche. Davids Mikro kratzt an so manchen Stellen. Wir haben alles Mögliche technisch in die Wege geleitet, aber es kann sein, dass es manchmal bei euch jetzt auch kratzend ankommt. Das bitten wir an dieser Stelle zu entschuldigen. Also ja, im Gegensatz zur FIFA, die sich für diese Zeremonie nicht entschuldigen wird. Das kann man auf jeden Fall sagen.
Nein, und David hat es übrigens ganz am Anfang, ich hoffe, du hältst durch, wenn es sehr unerträglich wird, sagst du bitte nochmal Bescheid. weil es ist auf Dauer auch ein bisschen unangenehm. Aber ich rede mal schnell weiter. Hätte ja nur noch gefehlt, dass Gianni Infantino wie beim letzten Mal bei Katar sagt, dass er sich wie ein Araber, Katari, Homosexueller, Behinderter und Arbeitsmigrant fühlt. Das hat er zum Glück sein gelassen.
Und schwul zum Beispiel.
Ja, genau, das meinte ich mit homosexuell, genau. Ansonsten.
Ach so, sorry. Ja, ich. Ja.
Nee, alles
ich gut. Ich würde gerne sagen, es ist früh am Morgen, aber nee.
Nee, es ist Montagnachmittag, können wir ja auch ganz mal so sagen. Aber ich habe gestern beispielsweise den 60. von meinem Papa gefeiert und hatte auch ein paar Uso gestern Abend, Nacht, Intus. Also von
alles
daher.
Alles Gute nachträglich.
Ja. Ja, Papa, wenn du das hörst, sorry, dass ich das erzählt habe, aber ja. Die Feierlichkeiten nehmen kein Ende, kommen gerade alles auf einmal.
Ja, in meinem Kopf dreht sich dann alles rund um das große Topspiel, was ich morgen Nachmittag tickern werde. Dienstag 16:30 Uhr, Top-Anstoßzeit in der Champions League, Kairat Almaty gegen Olympiakos Piräus. Ich freue mich schon seit Wochen drauf.
Ach so, meine Güte. Ja, ich wünsche dir da, wünsche dir da gute Nerven, wenn wir schon dabei sind. Ich bin morgen mit meiner Schwester im Stadion in München gegen Sporting. Anstoß.
Das wird ein besseres Spiel.
Ich hoffe mal. Anstoß ist aber auch schon, ich meine, um 18:45 Uhr. Also auch nicht die später Anstoßzeit. Aber wir waren ja noch bei der WM-Auslosung.
So.
Kommen wir jetzt aber wirklich mal zu den Gegnern der deutschen Mannschaft. Uns wurde zugelost in Gruppe E, Curaçao. Das Spiel findet am 14. Juni statt, um 19 Uhr in Houston. Am zweiten Spieltag geht es dann gegen die Elfenbeinküste, 20. Juni um 22 Uhr in Toronto und dann zum Abschluss Ecuador. Am 25. Juni auch Anschluss um 22 Uhr, also alles vor Mitternacht in New Jersey. Was sagst du zu dieser Gruppe? Es hätte uns schlimmer treffen können.
Ja, aber man sollte es trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Also klar, Schnelldurchlauf. Curaçao, WM-Neuling. Ich habe mir diesen Spaß gemacht und das entscheidende WM-Quali-Spiel gegen Jamaika im YouTube-Livestream von nachts um 2 bis nachts um 4:30 mir anzugucken und auch Stoke zu kommentieren. Das war wirklich ein großes Fest und wirklich ein wahrhaftes Zitterspiel. Muss man gucken, eigentlich, dass ich dieses Spiel nochmal irgendwie verarbeite. Also war wirklich absurd. Das ist eine richtig interessante Mannschaft, natürlich mit vielen Leuten, die jetzt, also logischerweise das erste Mal bei einer WM dabei sind, aber auf der großen Bühne ja nicht unbedingt unterwegs sind, vielleicht so zweite englische Liga, also in der Championship unterwegs sind oder in der Regionalliga West, wie Jordi Paulina vom BVB 2, der da tatsächlich gar nicht mal so eine schlechte Rolle spielt. Dick Advokat ist ein total erfahrener Trainer an der Seitenlinie, der beim letzten entscheidenden Playoff-Spiel oder im entscheidenden Qualifikationsspiel gegen Jamaika ja gar nicht an der Seitenlinie stand, weil er aus familiären Gründen in der Heimat war. Also da bin ich sehr gespannt drauf. Die werden es in der Gruppe aber natürlich schwer haben, eher also der vierte von den vier Gruppenplätzen sein. Und dann muss man sagen, Ecuador, die haben sich natürlich in der Quali sehr, sehr gut geschlagen. Es wurde viel über die zahlreichen 0-0-Ergebnisse gesprochen. Oder
aber haben ja auch
darüber,
einmal Argentinien geschlagen,
genau,
glaube ich auch.
Dass,
ne,
sie sich gegen Argentinien oder gegen Brasilien gar nicht so schlecht geschlagen haben. Klar, die haben dann auch so ein bisschen rumgetrickst, weil das war ja diese Szenerie mit, wir haben da ein Stadion, das liegt auf 3000 Meter Höhe. Ah ja gut, das hat schon mal ganz gut funktioniert. Ah ja, wir haben da noch so einen Sportplatz, der liegt auf 3500 Meter Höhe. Dann tragen wir da doch unsere WM-Quali-Spiele aus. Und dann haben die Balljungen noch so ein bisschen angefixt, so dass so Noel Obaniak-mäßig, wie wir das im Nations League-Spiel gegen Italien gesehen haben. Also die haben natürlich auch so ein paar Tricksereien dabei gehabt, die sie jetzt vielleicht bei dem WM-Turnier nicht haben. Nichtsdestotrotz große Namen, defensiv stark, also das wird ein ekliges Spiel. Und bei der Elfenbeinküste würde ich sagen, es ist wie Ecuador und nicht ganz so extrem. Also das sind schon Ärger oder Gegner, die Deutschland ärgern können. Aber im Prinzip haben wir erstmal Glück gehabt, dass wir die Spiele an der Ostküste haben. Da wird es vielleicht nicht ganz so warm und da wären die anderen drei Nationen vielleicht ein bisschen im Vorteil gewesen. Wir haben ganz humane Anstoßzeiten bekommen. Das hängt nicht nur mit dem Osten, sondern natürlich vor allem auch mit der Marke Deutschland zusammen, die anders als zum Beispiel Österreich gegen Jordanien 6 Uhr morgens deutscher Zeit irgendwie auch anders zu vermarkten ist. Aber es hätte uns deutlich schlimmer treffen können. Das stimmt. Trotzdem, Obacht, Obacht.
Ja, auf jeden Fall. Beispielsweise, und wir werden das dann ja in ein paar Monaten oder im nächsten Jahr dann nochmal intensiv beleuchten. Ich kann mir durchaus vorstellen, das droppe ich jetzt einfach mal so. Ich hoffe, David widerspricht mir nicht. Aber vielleicht machen wir ja vor der WM eine große WM-Vorschau mit Football's Coming Home und On the Pitch, der Sport-Podcast.
Habe ich auch schon drüber nachgedacht, aber also ich habe mir eben beim Kollegen Manu Thiele seine Reaktion nach der Auslosung noch angeguckt. Es ist halt unfassbar viel mit 48 Teams. Wir hängen das ja sonst stimmt. immer deutlich über der 2-Stunden-Marke. Also die Frage ist, würde man sich das immer anhören? Also klar, es gibt Formate, die auch noch länger gehen, aber da müssen wir uns was einfallen lassen.
Ja, wie wir das auf jeden Fall komprimiert kriegen. Bis dahin ist aber ja auch noch ein bisschen Zeit. Wir müssen da jetzt auch nicht alle Gruppen jetzt durchgehen. Das macht wenig Sinn. Ein Wort vielleicht auch noch zur Elfenbeinküste. Werden wir ja gleich im Bundesliga-Block auch mal zumindest kurz ansprechen. Njon Diomande, Dreierpack von RB Leipzig gegen Eintracht Frankfurt. Wirst du ja sicherlich auch gleich was dazu sagen können. Also das ist ja einer, der wie gesagt für die Elfenbeinküste spielt. Wo wir dann auf die Dienste von David Raum hoffen, dass der da vielleicht ein paar Tipps geben kann, wie man diesen Diomande am besten aufhält, denn wenn der so weitermacht, also der wird ja definitiv bei der WM dabei sein, wenn da jetzt nicht irgendwas Komisches passiert. Ansonsten, um vielleicht das Thema der Woche abzuschließen, trotzdem die Frage, hast du trotzdem schon mal irgendeine Gruppe, die du jetzt besonders spannend findest, ins Auge gefasst? Was gefällt dir so aus dem jetzigen Stand heraus?
Ja, ich habe mir während der Auslosung da die ganzen Gruppen mitgeschrieben. Ich habe den Zettel jetzt hier gerade nicht mehr, aber ich bin tatsächlich mehr gehypt worden durch diese ganze Auslosung für dieses Turnier, als ich das erwartet hatte. Also ich bin richtig on fire. Ich freue mich auf verrückte 5-6 Wochen, die man dann nächteweise mit Tickern kommentieren oder sonst was verbringt. Also mich hat es irgendwie mehr gepackt, als ich das dachte. Eröffnungsspiel Mexiko-Südafrika, das erinnert uns natürlich an 2010, das finde ich super, auch wenn Shabalala diesmal keine Tore schießen wird. Wir haben eine unfassbar interessante Gruppe, wie ich finde, mit Brasilien, Marokko, Haiti und Schottland. Da geht schon los. Die deutsche Gruppe, klar. Dann finde ich Gruppe I, klar, man kann so sagen, was ist denn mit Norwegen jetzt los? Wie krass wird das noch? Oder wie entscheidend kann am Ende sein, dass die eben Erling Haaland dabei haben? Und Senegal und Frankreich auch eine super Kombination. Und dann ist natürlich echt ein Brecher. Konrad Leimer gegen Lionel Messi. Argentinien, Algerien, Österreich und Jordanien, die auch ihre WM-Premiere feiern. Da freue ich mich drauf. Auch wenn das uhrzeitenmäßig natürlich schon eher schlecht gelaufen ist. Ich hatte es angesprochen, Österreich, Jordanien, 6 Uhr deutscher Zeit. England, Kroatien, Ghana finde ich auch eine super Kombination in Gruppe L. Also da gibt es einiges, worauf ich mich sehr freue.
Auf jeden Fall. In einer
Gruppe. Die Anstoßzeiten habt ihr ja auch schon. Das gab es einen Tag nach der Auslosung. Also die Pläne sind bereit. Es wird ein Spektakel zwischen 8 und 6 Uhr Anstoßzeiten geben. Also 18 und 6 Uhr, so.
Wenn euch die Nacht langweilig ist, ihr habt immer was zu gucken, was halt natürlich auch schön wird in der Gruppe. Jetzt muss ich so finden. Was war die Spanien-Uruguay-Gruppe? Bin ich gerade.
Gruppe H,
genau. Also auch dieses Aufeinandertreffen, dann auch noch mit Saudi-Arabien und Kap Verde, auch ein Special-Ding. Also überall gibt es so kleine Geschichten und man muss ja auch dazu sagen, das 16. Finale nicht zu erreichen, wird eine Herausforderung. Also wie gesagt, die besten Gruppenzweiten sind weiter und dann auch noch die besten 8, meine ich, Gruppendritten. Also von daher auch nochmal auf das deutsche Team bezogen, man muss sich eigentlich schon sehr selten dämlich anstellen, dass man zumindest nicht das 16. Finale eintütet.
Ja, das erste Spiel ist gegen Curaçao, das darf nicht schief gehen. So kurz und knapp kann man schon mal starten.
Auf jeden Fall. Aber wir sind da gespannt, wie es weitergeht. Im Übrigen nächstes Jahr, das haben wir ja in der letzten Folge ja auch schon gesagt, wir haben ja auch noch ein Testspiel gegen die Elfenbeinküste im März. Ne? Das ist ja sehr, sehr, sehr interessant.
Ob das nicht doch noch abgeblasen wird. Mal gucken, was sich der DFB da einfallen lässt. Wobei ich darüber auch schon, ja, das klang für mich rund um die Auslosung tatsächlich so, dass es dann eigentlich der logische Schritt wäre, dieses Testspiel abzusagen, weil das wohl gang und gäbe ist. Weil das, weiß gar nicht, ob das schon mal vorgekommen ist, aber ich finde die Idee davor, gegen die schon mal zu testen, gar nicht so blöd. Auch für beide Seiten. Weil das vielleicht wird es dann noch ein hochklassigeres Spiel bei der WM. Ich fände es ganz interessant. Aber was ich so gehört habe, die haben alle gesagt, das wird doch eh abgesagt. Mal gucken.
Okay, na dann schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Wie gesagt, das sind ja, ein Testspiel war da ja im März auch noch offen. Da gab es ja noch keinen Gegner, wenn sie das jetzt mit der Elfenbeinküste auch canceln. Dann bin ich natürlich sehr gespannt, was sie da oder wen sie dann da reinschieben. Ansonsten würde ich mal sagen, machen wir das Thema der Woche zu mit einem Einspieler, nämlich vom lieben Timo Latsch von RTL, der natürlich auch viel die Nationalmannschaft betreut. Und auch er hat uns eine kleine Nachricht hinterlassen.
Ja, hallo lieber David, hier spricht Timo Latsch. Glückwunsch zur 100. Folge, es war mir immer ein Vergnügen, dabei zu sein. Und natürlich auch zuzuhören, wenn ich nicht dabei war, sondern wenn andere Kollegen von dir interviewt wurden. Also alles Gute und auf die nächsten 100.
Vielen Dank, lieber Timo, und ich werde auch bald wieder auf dich zurückkommen. Mach dich schon mal bereit. Und damit gehen wir rein in den Bundesligaspieltag. Gab wieder viele Themen. Wir werden uns mal gucken, worauf wir uns da so committen. Es ging los am Freitag mit den Mainzern gegen Gladbach. Die Fohlen haben gewonnen 0-1. Frische News, aber beim FSV Urs Fischer ist da der neue Trainer. Werden wir sicherlich gleich ein Wort dazu verlieren. Die Bayern haben souverän gewonnen, 5-0 beim VfB Stuttgart. Eine absolute Granate von Konrad Leimer und Harry Kane, der von der Bank kommt und trotzdem 3 Tore schießt. Wolfsburg ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Headcoach. Oder bleibt es vielleicht bei Daniel Bauer? Auf jeden Fall haben sie das erste Spiel unter ihm gewonnen, 3-1 gegen Union. Die Augsburger haben Sandro Wagner entlassen. Manuel Baum ist jetzt zumindest bis Jahresende Trainer. Und das hat doch direkt mal gut funktioniert. 2-0 gewonnen gegen Bayer Leverkusen. Die Heidenheimer gewinnen zum zweiten Mal in Folge, 2-1 gegen den SC Freiburg, das Abendspiel dann das war noch am Nachmittag Köln gegen St. Pauli 1-1.
Hundertprozentig war das am Nachmittag, habe ich mir sagen lassen, ja.
Sehr bitter für die Kölner, spät den Ausgleich bekommen, damit das vierte Spiel in Folge nicht gewonnen. Jetzt kam aber das Abendspiel, da wird David bestimmt auch gleich nochmal zwei, drei Sätze zu verlieren. Ein krachendes 6:0 für die Frankfurter Eintracht in Leipzig, Dreierpark Jan Diomandé. Der HSV gegen Werder Bremen, endlich wieder ein Nordderby am frühen Sonntagnachmittag, 3:2 gewinnt der HSV, ein unfassbares Tor von Luka Vuskovic mit der Hacke. Und dann schlossen den Spieltag ab der BVB gegen die TSG Hoffenheim. Die Schwarz-Gelben haben gewonnen mit 2:0. David, wo wollen wir am liebsten anfangen? Ich würde mal sagen, machen wir das chronologisch. Ein Wort zu Urs Fischer. Kannst du dir das vorstellen, dass das funktioniert bei den Mainzern?
Also, warum sollte ich da jetzt dagegen argumentieren? Ich bin erstmal natürlich traurig, wie alle Mainzer, die am Freitagabend im Stadion auch überall Danke Bo hingehängt haben. Natürlich ist es auch Christian Heidel am Ende schwer gefallen, den Schlussstrich unter die Ära Bo Henriksen am Bruchweg zu legen, weil er einfach so ein charismatischer Charakter war, aber natürlich in den letzten Wochen durchaus zu wackeln begonnen hat. Das war bei weitem kein guter Saisonstart. Dieser Kurort Conference League, den ich immer wieder zitiert habe, konnte am Ende und darf ja auch nicht über das, was meine Liga abgeliefert hat, nämlich gar nichts hinwegtäuschen. Ja. Die Begeisterung allerdings in der Stadt, bin ich jetzt sehr gespannt, wie das weitergeht, weil klar, also aus der Union-Bubble hört man Urs Fischer, cool, dass er wieder in der Bundesliga da ist. Der Fußball ist jetzt vielleicht nicht der allerschönste. Ich hoffe einfach für den Bundesliga-Standort in Mainz, erstens, dass die Klasse gehalten wird. Zweitens, dass diese Begeisterung, die auch durch Bo Henriksens Aktion um 14.15 Uhr sich vor die Fantribüne zu stellen, dabei bleibt, dass das hervorragende, der super Zuschauerschnitt, den wir da in den letzten Wochen, in den letzten Monaten hatten, dass der sich nicht wieder irgendwie rückgängig entwickelt oder rückläufig entwickelt. Ich bin gespannt, wie der Fußball dann aussieht, wie anders es wirklich wird. Wünsche den Mainzern, dass sie irgendwie die Kurve bekommen. Jetzt gegen Gladbach, das war auch wieder so ein total tragisches Spiel. Am Ende ist es das Gesäß von Dani da Costa, das dafür sorgt, dass es hier keinen Punkt zu Hause gibt. Es ist das 24. Bundesligaspiel in Serie mit mindestens einem Gegentor. Und mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, wie es ohne diesen Trainerwechsel hätte irgendwie doch noch den Turnaround geben können. Deswegen wurde es jetzt einfach Zeit. Ich bin sehr gespannt und drücke den 05ern die Daumen.
Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Urs Fischer wird wahrscheinlich eher nicht so ein Typ sein, der sich da so wie Bo Henriksen da vorm Spiel vor der Kurve aufbaut und da ordentlich einheizt. Aber das tut vielleicht den Mainzern auch ganz gut, weil Fischer wiederum jetzt gerade in der schwierigen sportlichen Situation einer ist, der, glaube ich, auch ein bisschen Ruhe und Ordnung, Struktur hineinbringt. Eine brutale Erfahrung und dieses gesamte Umfeld ein wenig zu beruhigen, kann, glaube ich, ganz gut helfen. Ich habe auf der anderen Seite auch von irgendjemandem auf Social Media einen Kommentar gesehen, Urs Fischer, das damals mit Union, mit der Dreifachbelastung, da ging das dann ja auch auseinander. Warum sollte das jetzt bei Mainz funktionieren? Ist irgendwo eine berechtigte Frage, aber ich würde es nicht so kritisch sehen.
Ja, ich bin gespannt, wie jetzt die ersten Tage laufen. Es sind noch 4 Spiele bis Weihnachten, weil noch die beiden letzten Gruppenspiel- oder Liga-Phasenspiele der Conference League warten mit Lech Posen und Samsunspor. Dann kommen die Bayern als erste Bundesliga-Mission für Urs Fischer, St. Pauli kurz vor Weihnachten noch zu Hause und das erste Spiel wie im neuen Jahr, es muss ja so kommen, Urs Fischer mit Mainz 05 zu Gast an der Alten Försterei. Und dann wissen wir Bescheid, das wird eklig. Dann gibt es die entscheidenden Spiele gegen Heidenheim. Man spielt noch gegen Wolfsburg zu Hause im Januar. Also das wird eine tricky Mission. Ich bin sehr gespannt.
Ich auf jeden Fall auch. Und dann würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter über das Bayern-Spiel in Stuttgart. Ja, müssen wir jetzt, glaube ich, nicht große Worte verlieren. Aber da wir da trotzdem gerade sind, würde ich gerne den nächsten Einspieler machen, nämlich von meinem lieben Freund Tim, der natürlich auch FC Bayern-Fan ist. Und natürlich. Er hat uns folgenden Gruß hinterlassen.
Grüße, Löchen David. Ich richte das Ganze mal einfach an dich hier. Und ja, 5 Jahre, muss man sagen. Krasse Zeit. Ich habe mal geschaut, Januar ist es soweit. Fast 100 Folgen. Und ja, erstmal Glückwunsch dazu. Ich war ja auch ein paar Mal Teil davon und muss echt sagen, es war mir eine Ehre. Es gab sehr, sehr coole Folgen, zwar auch, ich sag mal, traurige, vor allem in doppelter Anwesenheit bei mir. Einmal letztes Jahr, ne, nach der guten alten Heim-EM war ich, glaube ich, war auch mit dabei gewesen. Und was mich auch sehr, sehr gefreut hat, zum Special 10 müsste es, glaube ich, gewesen sein, dem Abschied von Müller vom FC Bayern. Es waren sehr, sehr coole Folgen auf jeden Fall. Ich glaube, mittendrin war ich dann auch noch ein Sommer mit dabei gewesen. Deswegen, ja, Glückwunsch erstmal an dich. Auch viele weitere Folgen, gerne auch nochmal mit mir als Teil, wenn es passt. Und deswegen hat mich sehr gefreut. 100 Folgen, ein paar Specials, so schnell ist ja 5 Jahre oder eine lange Zeit. Und deswegen auf jeden Fall erstmal die nächsten 100 Folgen. Und ja, unglaublich, wie schnell der Zeit vergangen ist, ne? kann man so sagen. Deswegen, ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Auf weitere Folgen und genau, Grüße gehen raus.
Fast so ein sentimentaler Unterton wie Thomas Müller Videobotschaft nach dem verlorenen MLS-Finale.
Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank auch dir, Tim. Hast es schon angesprochen jetzt am Wochenende, ne? Vancouver im Finale gegen Inter Miami, gegen Lionel Messi 3-1 verloren. Trotzdem absoluter Respekt, wie gut das in dieser Saison funktioniert haben. Und was ja auch crazy ist, dass man auch, wenn man Thomas Müller auch drüben in Kanada hört, diesen Hunger, den er immer noch hat, und direkt auch sagt, nächste Saison, ja, wird wieder angegriffen. Mit den Vancouver Whitecaps. Das ist absolut beeindruckend.
Ja.
Ansonsten, ja, wie gesagt.
Wir waren am Bundesliga-Nachmittag hängen.
Auf jeden Fall. Wollen wir ein Wort verlieren, glaube ich, zum FCA, zu Sandro Wagner. Der Hype-Train ist endgültig entgleist und nicht mehr da. Das Kapitel können wir nach sehr kurzer Zeit jetzt endgültig schließen. Das tut irgendwie sehr weh, weil es sehr Spaß gemacht hat, darüber zu sprechen. Aber ja, es ist schon Wahnsinn, wie das am Ende dann so gar nicht funktioniert hat. Oder ich bin da immer noch so ein bisschen ratlos.
Ja, als die Meldung unter der Woche kam, also du hast das Reel ja vor ein paar Wochen schon ausgeschnitten. Ich muss an der Stelle genau das Gleiche sagen. In Nürnberg hat man sich einigermaßen gefangen bei Miroslav Klose und in Augsburg bei Sandro Wagner. Ich hatte ja damals im Reel gesagt, du kannst nicht diesen beiden das schnelle Aus an den jetzigen Stationen wünschen, weil wenn sie sich da jetzt schnell verbrennen, sind sie erstmal für eine Weile raus. So, da stellt man sich die Frage, okay, Sandro Wagner hat dann irgendwie gesagt, ich bin jetzt, will als Trainer weiter reifen, will über diese Co-Trainerrolle beim DFB hinauswachsen. Versuche ich es doch erstmal an einem vergleichsweise ruhigen Standort, beim FC Augsburg in der Bundesliga, um irgendwie Fuß zu fassen. Das ist dann der FC Wagner geworden, selbstredend, weil da einfach sonst nicht viel los ist. Das hat jetzt nicht funktioniert und ich bin sehr gespannt, was der jetzt anstellt. Beim DFB wieder anheuern, kann ich mir auch nicht vorstellen. Nee. Vielleicht ist bei Magenta noch ein Platz frei, weiß ich nicht. Das könnte ich mir vorstellen. Aber ich finde es einfach total traurig, weil dass diese Mission, die er vorhatte, glaube ich, auch diesen Fußball nochmal irgendwie anders aufzuziehen, verbal zu eventisieren, dass das jetzt schiefgegangen ist. Und ja, jetzt ist mit Manuel Baum wieder ein alter Hase da, der im Vergleich zu den anderen Leuten, also Jas Torup oder Sandro Wagner, in seinem ersten Spiel an der Seitenlinie beim FCA jetzt gewinnen konnte.
Ist ja eigentlich auch einer, der an die Seitenlinie gehört. Also so als TV-Experte, ich fand das immer so ein bisschen merkwürdig.
Quatsch, jetzt ist er Torup und Wagner haben ihre ersten Spiele auch jeweils gewonnen. Die davor, die drei, die haben es verloren.
Korrektur. Deswegen aber ich fand dieses Bild, dass er da auch wieder an vorderster Front an der Seitenlinie stand, dann wiederum auch gar nicht so ungewöhnlich. Bin gespannt. Es klingt nicht so danach, als ob das jetzt eine dauerhafte Lösung ist. Also er ist ja eigentlich im Nachwuchs unterwegs. Also müssen wir mal schauen, ob er sich das dann, wenn das jetzt gut funktioniert, ob er das antun möchte, den Weg da weiter mitzugehen. Ist dann wahrscheinlich eine persönliche Entscheidung, die er dann treffen muss. Aber ich habe da auch gar kein Gefühl gerade, was er jetzt genau darüber denkt oder ob es da Chancen besteht oder nicht.
Und bei Leverkusen sind es jetzt schon mehr Niederlagen als in beiden vorangegangenen Saisons zusammen. Das ist auch absurd.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem unter der Woche, ne, im Pokal gegen Dortmund weitergekommen, war ein wichtiger Sieg.
Ja.
Das konnte man nicht so ganz transferieren.
Und das, obwohl sie die Meisterschale von dir immer noch nicht bekommen haben.
Tja, jetzt werden sie es zum Glück auch nicht mehr kriegen. Lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, glaube ich, dass da Leverkusen in dieser Spielzeit da keine Rolle spielen wird. Aber dennoch, auch davor die Woche Manchester City geschlagen. Natürlich, die sind auch angeschlagen, trotzdem musst du auswärts da auch gewinnen. Dortmund hat das beispielsweise nicht geschafft, also von daher ist da in der Hinsicht alles gut. Schauen wir mal noch einmal kurz aufs Abendspiel mit der Frage an dich. Du kennst dich ja bei Eintracht Frankfurt super gut aus und ja, RB Leipzig in einer bestechenden Form und die DFB-Pokal-Auslosung hat mir als Bayern-Fan gestern so gar nicht gefallen. Immerhin ist es ein Heimspiel gegen RB, aber da dachte ich mir so, oh nee, ey, das ist genau das los, was du nicht haben wolltest. Aber was ist los bei Eintracht Frankfurt? Ich habe heute dann irgendwie so auch mal einen Kommentar oder schon Stimmen gehört, die fordern, dass das Engagement mit Dino Topmöller endgültig zu beenden, weil also die Abwehr, das geht einfach gar nicht und das geht seit Wochen und du hattest zwischendurch mal so den Eindruck, okay, jetzt fangen sie sich so ein bisschen, aber nein, tun sie nicht. Wie lange wird das noch so halten?
Ja, also wenn ich an die Verteidigung von Eintracht Frankfurt denke, muss ich an den Fehler von Robin Koch beim Spiel in Freiburg zurückdenken, der zu dem ganz frühen Gegentor führt. Die genauen Gründe, weshalb das in der Eintracht-Defensive nicht funktioniert, kann ich dir nicht sagen, weil da bin ich, habe ich zu wenig Ahnung von Fußball für, das kann ich dir offen sagen. Ich war gegen Bergamo im Stadion, da habe ich mich gewundert, wie die den Lookman so dermaßen frei da wirbeln können zwischen den Sechsern und der Kette. Da habe ich mich schon gefragt, irgendwie, was da in Sachen Zuordnung nicht ganz richtig ist. Vom Personal her hat sich's ja einigermaßen wieder gebessert. Christensen ist zurück, auch wenn er dann jetzt eben gar nicht mehr gespielt hat. Also da ist das Personalproblem gar nicht mal so groß da oder da gewesen in den letzten Wochen. Man hat im Mittelfeld die Frage, wer da jetzt spielt. Dann wurde ist plötzlich, also Skiri spielt keine Rolle mehr. Chaibi dafür umso mehr. Moda Hut zündet in den letzten Wochen dann irgendwie doch stellenweise. Was ist mit Götze? Wer spielt international? Welchen Weg geht Bahoya? Was darf Knauf noch machen? Das sind irgendwie alles so kleine Baustellchen, wo man halt nicht alle Baustellenschilder gleichzeitig wegräumen kann, obwohl man es gerne wollen würde, glaube ich. Und dann fehlt dann natürlich jetzt vorne bis zum Jahresende nicht nur Johnny Burkhardt, sondern auch noch Michy Batshuayi, wo du natürlich dich auch fragst, okay, wenn Batshuayi fehlt, was für einen Unterschied macht es im Vergleich zu, wenn er da ist? Ja gut, aber der Backup ist Elyewahi und der war, glaube ich, jetzt auch in Leipzig nicht mal im Kader. Also wer soll dann am Ende vorne die Tore schießen? Das müssen dann die jungen Wilden außenrum machen. Man konnte sich in der Liga immer noch so ein bisschen damit retten, dass es da ja gar nicht so schlecht lief. 6-mal ungeschlagen vor Leipzig, weiß ich gar nicht. Und international ging dieses Wackeln ja da los mit 5-1, 1-5. Dieses Spiel gegen Köln, was man dann auch fast aus der Hand gegeben hat. Das Spiel in Gladbach war ja schon vorgewählt. Also defensive Zuordnung, aber viel genauer kann ich es nicht benennen. Ich hoffe nur einfach aus SGE-Sicht, dass da jetzt der Verletzungsteufel nicht noch mehr zuschlägt.
Ja, auf
aber
jeden Fall.
Es war mir schon klar, die fahren nach Leipzig, die Bilanz da ist sowieso schon miserabel, die kriegen aufs Maul und das haben sie bekommen. Bin gespannt, wie das jetzt in Barcelona wird.
Ja, der Support wird im Vergleich zum legendären Europa League, was war das?
Viertelfinale
ja. Damals wird es leider nicht geben. Da versucht zumindest Barca eine ähnliche Invasion im Stadion zumindest zu verhindern. Und
das ja nicht so viele Plätze hat, das heißt, so viele können auch gar nicht kommen. Es ist das erste Champions League-Spiel im Camp Nou seit Jahren für den FC Barcelona und das ausgerechnet gegen die Eintracht. Wird interessant am Mittwoch. Nee. Dienstag, morgen, heute.
Stimmt.
Wenn ihr es hört, vielleicht. Dienstagabend, richtig. Prime-Spiel, so.
Und dann gehen wir, glaube ich, noch weiter zu einem Spiel, wo wir noch mal ein paar Worte zu verlieren, nämlich zum Nordderby. Doch bevor wir das machen, haben wir auch dazu einen passenden Einspieler, nämlich von Niklas Löwendorf, lieber Kollege von Sport1, der, wenn ich die Bilder gestern richtig gesehen habe, auch natürlich vor Ort war. Und das ist seine Nachricht.
100 Folgen, Wahnsinn. Herzlichen Glückwunsch, lieber David. Da hast du dir wirklich ein ganz tolles, großes Projekt und Podcast aufgebaut. Und es hat auch immer Spaß gemacht, mit dabei zu sein. Wenn ich mich nicht irre, durfte ich jetzt ja auch schon 3-mal mit dabei sein und über die Themen des Spieltags sprechen oder eben auch vor allem die Themen der Nordostvereine unserer Republik, die ich für Sport 1 in der Außenredaktion natürlich ein bisschen enger nochmal betreue. Ich erinnere mich zum Beispiel gut an den Wechsel von Nick Woltemade damals noch vom SV Werder Bremen zum VfB Stuttgart. Schau, dass der so eine Entwicklung nimmt, das war damals noch nicht abzusehen, als wir es im Podcast besprochen haben. 100 Folgen, feier groß, feier schön und ja, ich freue mich auf die nächsten 100 und vielleicht ja auch bald wieder mit mir. Bis denn, ciao.
Danke dir, Niklas. Ja, Nick Woltemade, richtig cooles Thema, ne? Ich erinnere mich auch noch an die Folge und wie der da jetzt die Premier League auseinanderschraubt mit Newcastle. Das ist schon irre, ne?
Von der Kaiserlinde in den St. James's Park. Ja, das ist eine gute Reise, die der hingelegt hat, das stimmt.
Was sagst du zum Derby? Es war ja unfassbar stimmungsvoll. Wie gesagt, der HSV hat knapp mit 3-2 gewonnen. Das Tor von Luka Vucevic habe ich schon angesprochen. Unfassbar schön, dass es dieses Spiel wieder gibt, oder?
Ja, also das hatte man fast vergessen, wie groß dieses Derby ist, weil es das eben so lange nicht gegeben hat. Ich hatte Köln-St. Pauli, kommen wir nachher auch nochmal drauf zu sprechen. Das gab es in der Bundesliga zuletzt 2011. Da musste ich mir die Augen reiben. Das Nordderby gab es jetzt das erste Mal seit 2018. Und der Volkspark hat gebrannt. The Zone hat richtig groß aufgezogen. Gut so, gerne häufter. Und man hat auch dem Kollegen Lukas Schönwalder, der das vor Ort kommentiert hat, auch richtig angemerkt. Also wie das da gebrannt hat. Der hat schon bei den Aufstellungen gebrüllt. Jatta ist zurück! Und bei den Toren richtig aus dem Sulki gegangen. Also da war richtig Feuer im Ofen. Und das hat sich so entladen, wie wir uns das alle gewünscht haben. Und ich auch getippt habe.
Oh, ich muss mal gucken, was ich getippt habe. Ich habe ja
das können wir ja bei On The Pitch natürlich nochmal auflösen. Oh, ja, da gibt es die Aufnahme am Dienstag. Da kann ich natürlich auch gerne nochmal einen Blick drauf werfen, wie du das gemacht hast. Oder du sagst mal was und ich gucke kurz nach.
Ja, ansonsten, also ich habe zu dem Spiel jetzt weiter nichts groß zu sagen. Ich habe es ja leider nicht geguckt, weil ich den 60. von meinem Vater gefeiert habe, aber leider natürlich in Anführungszeichen, weil ich feiere, der Geburtstag meines Vaters ist mir dann schon wichtiger, wie so ein Fußballspiel.
Sehr ehrenwert. Du hast einen 2-1 Auswärtserfolg für den SV Werder Bremen getippt.
Ja, da war ich ja gar nicht so weit entfernt, ne? Also, von daher.
Ach, du bist der zweitschlechteste, nee, der drittschlechteste bei uns, der viertschlechteste bei uns im Tippspiel, ne? Nee, fünft. Naja, also du hast nur 8 Punkte am Wochenende gesammelt. Drei Positionen verloren, Herr Müller.
Oh, das ja, das war nicht gut. Gut, dann muss ich da ja zumindest nicht mehr reingucken. Danke dafür. Bitte. Und insofern, ja, wie gesagt, BVB 2-0 gegen Hoffenheim. Du wolltest noch was zu Köln-St. Pauli loswerden, hast du eben gesagt.
Ach, da kommen wir nachher noch zu.
Okay. Ja, stimmt. Wir haben ja noch so gewisse Kategorien. Ja. Gut, dann heben wir uns das noch auf und machen hier erstmal den Bundesligaspieltag zu. Und da sind wir im Prinzip ja schon bei den Kategorien der Fail der Woche. Und anhand deiner Reaktion schließe ich mal daraus, dass es was mit diesem Spiel zu tun hat.
Nein. Falsch.
Okay.
Der Fail der Woche hat nichts mit Köln gegen St. Pauli zu tun. Der Fail der Woche, ich habe mir aufgeschrieben, der Fußball im Rhein-Main-Gebiet. Ich weiß nicht, wie der OFC gespielt hat. Ich weiß, dass Wien Wiesbaden einen Last-Minute-Erfolg an der Primärbrücke in Osnabrück hatte. Aber das Auswärtsspiel von Eintracht Frankfurt lief ja dann wirklich so beschissen, wie ich das befürchtet hatte. Bin gespannt, wie es da weiterläuft. Und Mainz 05, diese Tragik, wollte ich einfach nochmal zusammenfassen, dass ich hoffe, dass es jetzt der Turnaround ist für die 05er und dass es wieder bergauf geht, weil irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt. Also ich habe ja dieses, also ich war einmal in der Mewa Arena, das war bei diesem desaströsen Pokal-Verlängerungsaus Fabi Klos gegen Johnny Burkhardt, war das damals schon so? Ich glaube schon. Weil irgendwann eben mitten in Corona. Aber seitdem jetzt gerade die letzten Wochen mit Conference League und so, habe ich die 4 getickert, werde die jetzt auch gegen Posen tickern, habe die kommentiert, da jetzt 2-mal in der Conference League. Irgendwie wünsche ich mir, dass es bergauf geht. Gleichzeitig habe ich mich auch, während ich Köln gegen St. Pauli jetzt kommentiert habe, am Samstag total gefreut, dass Heidenheim das Ding noch gedreht hat. Anderes Thema, nicht Rhein-Main-Gebiet. Also 0-5er, ihr müsst da unten rauskommen.
Ich habe mich tatsächlich für einen Verein entschieden, der FC Augsburg. Ich habe, glaube ich, alles dazu gesagt, dass das die letzten Wochen da mit Sandro Wagner, ja, dass das schon alles so ein bisschen weird und komisch war, auch von der Kommunikation her. Und das Schöne ist, ich habe genau in dieser Kategorie passend noch eine Sprachnachricht vom lieben Kollegen Nils Heidemann gesprochen, der bekommen, der ja Reporter ist für die Berliner Morgenpost und sehr viel über Hertha BSC berichtet. Ja, und da gab es für ihn jetzt am Wochenende auch einen kleinen Fail. Ich muss dazu sagen, die Sprachnachricht hat er mir vor dem Spiel gegen den 1. FC Magdeburg geschickt.
Lieber David, 100 Folgen Football is Coming Home, Wahnsinn, meinen herzlichen Glückwunsch. Wenn ich mal dann so zurückrechne, wann die erste Folge gewesen sein muss, das war doch ungefähr zu dem Zeitpunkt, als Herthas Siegesserie gestartet ist, oder? Ich nehme diese Nachricht auf kurz, bevor ich mich zum Heimspieltag von Hertha BSC gegen den 1. FC Magdeburg auf den Weg mache heute und hoffe, dass mir diese Nachricht aber nicht ganz gehörig auf die Füße fällt. Naja, sei es drum. Auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, schöne Feier und auf die nächsten 100 würde ich sagen. Liebe Grüße aus Berlin.
Ich würde mal sagen, das hat nicht so gut geklappt mit dem nicht auf die Füße fallen. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, der 1. FC Magdeburg hat gewonnen im Berliner Olympiastadion mit 2-0. Aber vielen Dank für die Sprachmemo, Neles. Und ansonsten, ja, also die letzten Wochen bei der Hertha waren ja eigentlich sehr, sehr gut. Da kam diese Niederlage sehr, sehr überraschend. Deswegen auch so ein kleiner Fail der Woche vielleicht so ein bisschen, weil du einfach nicht damit gerechnet hast. So.
Ja, ja. Ja, so, was ist mit der Hertha los? Hat Kollege Mannstein zu mir gesagt, ja, kaum verliert die Hertha einmal, stellt David wieder die Generalfrage. Aber Kollege Latuska ist ja auch im Fanradio unterwegs, der hat diese Woche gesagt, ich glaube, das ist in Ordnung. Also es gab ja noch nie eine schönere Zeit gerade irgendwie, oder also eine so erfolgreiche Serie in der Zeit, in der ich irgendwie mit Hertha zu tun habe. Also sieht gut aus.
Auf jeden Fall, da auch nochmal der Hinweis, wenn ihr euch näher für Hertha BSC interessiert. Also ihr könnt den Immer Hertha Podcast natürlich auch hören, wenn ihr jetzt keine großen Hertha-Fans seid, aber ich glaube, ich höre ihn auch trotzdem, auch wenn ich kein Hertha-Fan bin, aber grundsätzlich ist das, glaube ich, für alle interessant, die da mehr über die alte Dame wissen wollt, hört da unbedingt mal rein. Neles ist einer der Hosts und da gibt es quasi dann immer Analysen vor und nach jedem Spieltag. Hört da gerne mal rein, wenn ihr Lust und Laune habt. Und damit gehen wir zum Ehrenmann, Ehrenfrau, Ehrenmannschaft, was auch immer, der Woche. Und bin sehr gespannt, was uns David da mitgebracht hat.
Man sieht immer, wenn ich im Stress bin beim Kommentieren, dann hört nämlich in der Schlussphase des Spiels unten auf, dass ich noch einzeichne, was passiert. Hier unten zum Beispiel, da fehlt 90 plus 4 war es ja gerade noch, Ricky Jade Jones. Der die Niederlagenserie vom FC St. Pauli, 9 Pleiten am Stück, mit dem ersten Torschuss der Kiezkicker in diesem Spiel im Rhein-Energie-Stadion beendet. Einen Punkt entführen sie aus der Domstadt, nachdem Elmala den 1. FC Köln in Führung gebracht hatte. Und das war ein so träges Spiel. Also Standfußball der Kölner Hintermannschaft par excellence. Das war wirklich, wirklich erstaunlich. Vasil hat dem einen oder anderen noch hinten rausgekratzt. Das Aluminium hat einmal oder zweimal gerettet. Und dann kam Ricky J. Jones mit dem Didi Hamann, dein bester Freund, hat gesagt, der schönsten Kopfball, den wir in dieser Bundesliga-Saison sehen werden, hat ihn, glaube ich, auch schon für das Tor des Monats vorgeschlagen. Also wie er da am Elfmeterpunkt hochsteigt und das Ding dann noch irgendwie unten rechts rein senzt. Es war völlig absurd. Genau in dem Moment ist die Konferenz gerade zu mir rübergekommen und ich so, schreie ich jetzt noch Tor? Nee, und dann bitte voll, ja, 1-1, letzte Sekunde. Ricky J. Jones, also allein schon für den Namen hatte das die Auszeichnung Tor des Monats verdient. Neuzugang beim FC St. Pauli. Total Wahnsinnsgeschichte. Erstes Bundesligaspiel, erster Einsatz für St. Pauli überhaupt und dann machst du dieses Tor in 90 plus 4. Nach einer neuen Spiele-Pleitenserie. Hut ab.
Der wird bestimmt JJ genannt, oder? Bietet sich bei diesem Namen doch absolut an.
Da bin ich raus. Weiß ich nicht. Aber das dazu. Und ich habe mir noch Lennon Norris aufgeschrieben.
Ja, das kann ich absolut nachvollziehen, falls ihr mit der Formel 1 jetzt nicht so viel am Hut am Hut habt. Erstmaliger Formel-1-Weltmeister. Ich habe mich auch sehr für ihn gefreut, weil er sich ja auch im Laufe der Saison auch sehr viel Shit anhören musste.
Ja.
Man hat auf der anderen Seite, hat es mir auch für Oscar Piastri ein bisschen leid getan. Also man hat auch bei den Glückwünschen von ihm richtig gemerkt, wie in ihm eine relativ große Welt zerbrochen ist.
Ich wäre auch schlecht gelaunt. Hört euch mal das Teamradio von Oscar Piastri nach Zieldurchfahrt an, wie sein Renningenieur versucht, ihn zu trösten, und Zac Brown, ich weiß nicht, ob der da als Teamchef irgendwie drüber funken kann. Ja, hier, danke für die Teamunterstützung. Wir sehen uns auf dem Podium, weil er so richtig positiv da reingehauen hat, während bei Piastri und seinem Renningenieur die Stimmung schon eher so auf Enttäuschung gemünzt war. Ja, aber freut mich für Lando. Die ganzen, also wir waren ja damals als Vettel-Ultras alle Vitali Petrov-Fans 2010, und alle Verstappen-Fans sind jetzt am Sonntag zum Charles Leclerc-Fan geworden. Aber hat nicht sollen sein. Ja, wird auch mal Zeit, dass man wieder wer anders oben steht. Da muss ja Gianpiero Lambiase mal ein paar Tränen verdrücken.
Auf jeden
aber
Fall.
Auch dazu, ich weiß, das führt jetzt vom Thema weg, aber ich habe die ganze Saison, glaube ich, ich habe das erste Rennen in Australien gesehen und das letzte in Abu Dhabi, dazwischen kein einziges Rennen komplett. Das ist einfach zu viel. Aber wenn, dann ist man doch irgendwie immer wieder da. Aber es ist einfach so ein bisschen, das Prickeln fehlt.
Also das Prickeln war bei mir durchaus da in dieser Saison, aber zeitlich hat es leider diesmal viel zu selten.
Parallel dann auch, ja.
Ja, ja, viel zu selten mal gepasst. Also auch, glaube ich, die letzten 3-4 Rennwochenenden habe ich auch gar nichts mehr gesehen. War auch ein bisschen schade, weil es war ja jetzt auch super spannend, aber es hat zeitlich einfach gar nicht mehr gepasst. Ja. So ist das halt leider.
Genau.
Sind halt selbst schuld, dass wir diese Jobs machen, die wir machen. Aber die machen wir
echt
auch
so
gerne.
Und der Winter, der Wintersport geht ja auch noch los. Also Ricky J. Jones und Lando Norris, die schicke ich mal ins Rennen. Wie ist es bei dir?
Ich habe mich für Daniel Batz entschieden. Keeper vom FSV Mainz 05, auch wenn sie verloren haben, aber ich finde, der eine überragende Leistung gezeigt hat, ist ja im Sommer 2023 zu Mainz gewechselt. Und ich habe
Legende.
Genau darauf wollte ich jetzt nämlich anspielen, weil ich dachte mir immer, Batz, der Name kommt dir doch irgendwie bekannt vor. Und zwar, du hast es ja angesprochen, Saarbrücken-Legende, sein Höhepunkt in der DFB-Pokalsaison 19-20, Viertelfinale, Saarbrücken damals noch Viertligist, muss man ja noch dazu sagen, gegen Fortuna Düsseldorf, erst einen Elfmeter in der regulären Spielzeit gehalten und dann 4 Stück im Elfmeterschießen. Deswegen ist er auch zu Recht im DFB-Pokal Walk of Fame, ist auch interessant. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt, aber auf jeden Fall steht da sein Name, und er durfte jetzt, wie gesagt, in Mainz zum ersten Mal, glaube ich, ran und hat das richtig, richtig gut gemacht. Und ja, vielleicht kommen da noch ein paar mehr Spiele mit dazu. Aber das hat mir richtig gut gefallen und schön, dass dann so eine alten Geschichten dann doch nochmal so eine Reunion feiern, weil normal wäre das wahrscheinlich sonst irgendwann so ein bisschen in Vergessenheit geraten, aber ne, er spielt wieder und prompt erinnert man sich so ganz dunkel, ach Mensch, da war doch was, und da kann man solche Sachen wieder rausholen, das ist doch schön.
Ja, es war sein 6. Bundesligaspiel und wie ich jetzt Benny Hoffmann verstanden habe, war das auch von vornherein so geplant. Ich habe es ehrlicherweise nicht ganz so nachvollziehen können, weil Lasse Ries, der ja durchaus schon den ein oder anderen Auftritt hatte als zweiter Torwart, ja eigentlich bei Mainz 05 gar nicht so schlecht gespielt hat. Zentner war mal gesperrt, jetzt hat er diese Adduktorenverletzung sich zugezogen bei Universitatea Craiova, wo dann Lasse Ries eingewechselt worden ist. Hat er nicht schlecht gemacht, aber jetzt Batz, das war durchaus, klar, die Paraden sahen spektakulär aus. Also genauso wenig, wie ich das Abwehrhalten von Eintracht Frankfurt jetzt näher einschätzen will, aber vielleicht, Buschi meinte zumindest so beiläufig, sieht vielleicht spektakulärer aus, als die Parade schwer war, aber sah einfach gut aus. So, und dann ist es ja auch vollkommen in Ordnung, dass er das dann machen darf. Hat mir gut gefallen. Bin ich gespannt, wie das weitergeht, ob sich da vielleicht ja ein Dreikampf entwickelt in Mainz. Glaube ich zwar nicht, aber das wird jetzt Urs Fischer besprechen dürfen. Und dann bin ich gespannt, wer gegen Lech Posen am Donnerstag im Tor steht.
Auf jeden Fall, vor allem entscheiden müssen. Und damit sind wir mit dem offiziellen Teil durch, kommen jetzt in unsere Ist-noch-was-Kategorie, und da packen wir jetzt nochmal oder besprechen nochmal ein paar Dinge über diesen Podcast, greifen nochmal in die Nostalgie-Kiste ein bisschen, schauen ein bisschen zurück. Und zwar, wie gesagt, wir haben ja heute die 100. Folge. Aber wir haben ja auch noch, wenn ihr schon eine Weile dabei seid, wir hatten ja auch schon mal 11 Special-Folgen produziert, wo wir über spezielle Themen gesprochen haben, wo wir aber auch Porträts mit berühmten Sportjournalisten gemacht haben. Und einer davon hat mir nämlich auch eine Sprachmemo geschickt.
Football's coming home, die 100. Folge. David Junge, hier ist Robby Hunke, war mir eine große Ehre, dabei gewesen zu sein. Auf die nächsten 100. Bamo und Glückwunsch.
Vielen Dank, Robby. Ein Kommentator mit so viel Herzblut. Ich sag nur, shake. Das kann man gar nicht so gut nachmachen, wie er das kann. Also vielen Dank für deine Nachricht. Und was ja auch wirklich crazy ist, er war in den Special-Folgen, war er mein allererster Gast tatsächlich. Ne? Und es ist ja immer so, schon ein bisschen crazy. David, du kennst das ja auch von On the Pitch, wenn du dann auch zum ersten Mal dann auch so Leute so richtig aus dem Sportjournalismus da hast. Das war ja bei dir Leini, Katharina Kleinfeld, Lea Wagner, Tom Kürsten beispielsweise. Bei mir war es halt Robby Hunke. Und wenn du die Leute so ganz am Anfang anschreibst, der Podcast ist noch sehr unbekannt, ne?
Was sich bei uns beiden jetzt zugegebenermaßen vielleicht nicht derart geändert hat.
Ja, das stimmt. Wir arbeiten da noch dran. Aber dann versuchst du zum ersten Mal auch solche Menschen in deinen Podcast, in dein Format zu bekommen. Und ich werde nachher noch zu ein paar anderen Personen natürlich auch noch was sagen. Aber dass die dann auch so offen sind und sagen, ja klar, obwohl sie das Format selbst noch gar nicht kennen, das auch noch gar nicht so existiert und da einfach Bock drauf haben und da mitmachen, dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Insofern vielen Dank, Robby. Ich entschuldige mich trotzdem immer noch für die Tonqualität von damals. Auch da haben wir eine Entwicklung durchgemacht. Insofern hört die Folge gerne. Wie gesagt, es war, glaube ich, Special-Folge Nummer 1. Aber auch da haben wir die Erfahrung gesammelt, dass dann damals aus Aufnahmegründen die Tonqualität nicht so super ideal war, was mich hinterher auch sehr geärgert hat, weil wenn du natürlich auch so einen Gast da hast, dann sollte auch irgendwie alles passen. Aber hört trotzdem mal rein, inhaltlich war es ganz schön und ich hoffe natürlich, dass auch Robby irgendwann mal zu einer normalen Folge auch mal vorbeikommt. Aber ihr wisst, der Mann ist viel beschäftigt, sowohl privat, zu Hause und natürlich auch bei RTL und The Zone.
Cool.
Aber danke dir.
Und bei Bluesport, wo er den Champions League jetzt wieder so langsam Fuß fasst. Also ja, beste Grüße, zusammen bilden wir den schlechtesten Mathematik-Grundkurs, den man sich vorstellen kann.
Auf jeden Fall. Aber da komme ich auf jeden Fall auch mit rein.
Deswegen ja dreiköpfig.
Achso, okay. Siehst du, das habe ich jetzt nicht verstanden. Der Uso wirkt noch ein bisschen. Ich habe mal mir die Mühe gemacht, mal alles zusammenzuzählen. Wie gesagt, 100 Folgen, 11 Special-Folgen. Das sind so roundabout. Was schätzt du, wie viele Stunden und wie viele Minuten? Thema Mathe.
Also, ja, Gott. Wie viele Specials? 9?
11.
Siehst du, so gut gar nicht zuhören. Also sagen wir mal 110. Im Schnitt ist jede Folge länger als eine Stunde. 150 Stunden.
Boah, richtig stark, David. Es sind nicht ganz 150, es sind 149 Stunden und 5 Minuten.
Hey.
Junge!
Ja.
Das ist
der Tippkönig also vom Sonntag. Er funktioniert auch noch am Montagnachmittag.
Richtig, richtig, richtig stark. Also insofern bist du jetzt aus dem Kreis der nicht so guten in Mathe definitiv spätestens jetzt ausgeschieden. Herzlichen
Glückwunsch. Naja, mit den positiven Zahlen und wenn da keine Xe stehen, kann ich das eigentlich mal ganz gut.
Apropos Xe, ich habe noch eine, ich verstehe die Überleitung jetzt zwar nicht, aber mal gucken, ob der Kollege Manstein, dem die Überleitung gefallen hat, denn er hat uns auch eine Sprachmemo dagelassen.
Lieber David, auch von meiner Seite alles Gute und herzlichen Glückwunsch, vor allem zum 100. Football's Coming Home Podcast. Ja, es ist immer wieder ein Vergnügen, bei dir zu Gast zu sein, mit dir immer wieder sich das Ziel zu setzen, sich diesmal kürzer zu fassen und am Ende sich dann doch wieder so in der schönsten Nebensache der Welt zu verlieren und dann am Ende 2 Stunden über die Bundesliga-Highlights zu sprechen. Nee, ist wirklich immer ein großes Vergnügen. Ich wünsche dir eine schöne Jubiläumsfolge, wünsche natürlich auch allen Zuhörern und Zuhörern eine schöne Jubiläumsfolge und auf die nächsten 100 Folgen mit ganz viel unterhaltsamen Sequenzen, ob Victor Boniface dafür sorgt oder der Fußball selbst. Alles Gute für die 100.
Danke, Nico. Wobei, bei einer Sache habe ich so ein bisschen gestutzt. Eigentlich keine Folge mit ihm war jemals über der 2-Stunden-Marke. Also so sehr übertrieben haben wir es dann eigentlich doch nicht.
Ja, aber also ich finde es ja bei Nico dann auch schön, wenn er mal, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam sein Nerdtum ausleben darf. Macht er sonst gar nicht so häufig. Und jetzt ist er natürlich auch gut gelaunt. Ich meine, es ist der erste Wolfsburger Heimsieg seit Mitte Januar in der Bundesliga, muss man sich auch mal überlegen. Also der Mann war on fire in der Konferenz. Hört man richtig, Tor in Wolfsburg, wenn er gut gelaunt ist oder wenn das Tor doch nicht für die Wölfe fällt. Also ja, schön. Sehr schön.
Da kommen wir im Übrigen auch mal, oder ich habe da eine Frage für dich. Was meinst du denn? Was war zeittechnisch die längste Folge?
Boah, das ist schwierig. Ich würde auf irgendeine Koop-Folge mit uns tippen. Weiß ich nicht. EM-Vorschau 2024, 2 Stunden. Hatten wir eine mit über 2 Stunden 30? Ich meine, irgendwas war da, aber ich weiß nicht, ob das die Vorschau-Folge auf die EM war.
Also, es ist tatsächlich keine Folge mit euch. Also, okay, es hat mich auch überrascht. Ja. Es war Folge Nummer 14. Besser spät als nie, unsere EM-Rückschau. Das war 2021.
Mit David und Finn. Aha. 2 Stunden 10. Ja.
Ja, das hat mich, ehrlicherweise, als ich das zusammengesucht habe, die Zahlen, hat mich das auch überrascht. Ich habe es leider nicht mehr geschafft, in die Folge reinzuhören. Das werde ich jetzt in den nächsten Tagen nochmal tun, weil ich es nicht glauben konnte, weil Was haben wir denn da besprochen, dass man, also wir müssen es ja wirklich hart übertrieben haben,
ja,
ne, dass wir da 2 Stunden 11 da gequatscht haben, oder wir haben bestimmt 1 Stunde nur über die Nationalmannschaft geredet, das kann natürlich auch sein.
Das funktioniert mit Nico Manstein natürlich nicht, da musst du auch wieder mal sagen, das ist richtig, ja.
Das stimmt, aber es fand ich unfassbar überraschend und die kürzeste Folge war tatsächlich Folge 72, englische Raffinesse versus spanische Souveränität. Das war die Halbfinalanalyse von der EM letztes Jahr mit Julian. Hatte 41 Minuten. Es gab noch Folgen, die kürzer waren, auch so 2-3 Minuten. Aber das waren dann quasi die Ankündigungsfolgen, ja, für YouTube, wo wir den Podcast über YouTube gemacht haben und den jetzt da nicht extra hochgeladen hatten. Deswegen habe ich das jetzt nicht
mit dazu gezählt. Unsere YouTube-Reaction, was war das denn? Nach dem deutschen, war das, war nach dem, wir haben doch nach irgendeinem deutschen Turnier aus so eine Schnell-Reaction-YouTube-Livestream-Geschichte gemacht.
Ja, stimmt.
War das in Katar? Oder war das sogar Wembley?
Ich glaube.
Gegen mit Thomas Müller und England und bla.
Nee, da kann ich mich gut dran erinnern. Nee, das haben wir nicht gemacht. Das muss nach Katar gewesen sein.
Krass. Na gut, okay. Die YouTube-Livestreams. Wurde bei unserem 250. Jubiläum. Gott. 300. Oh, bei unserer 300 wurde sich das ja auch gewünscht, dass es häufiger kommt. Naja, gucken wir mal, wie wir das irgendwie umgesetzt bekommen. Ja,
aber du erst mal weiter. Ich habe gar nicht mehr so viel. Ich wollte einfach auch nochmal einen Dank an alle Gäste loswerden. Ganz vorne mit dabei an Einsätzen. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, vielleicht gibt es kleine Abweichungen, aber ich müsste alle richtig gezählt haben. Also, wir hatten im Laufe der 5 Jahre 22 Gäste. Benjamin ist natürlich ganz vorne mit dabei mit 35 Einsätzen. Es war natürlich insbesondere in der Anfangsphase, haben wir ganz viel zusammen gemacht, ne, weil wir das auch gerade aufgebaut haben. Und direkt dahinter Benjamin Scherb mit 18 Aufnahmen. Und du bist aber auch direkt dahinter, also mit 17. Wobei ich sagen muss, wahrscheinlich ist das hier heute deine 18. Aufnahme mit mir. Also nehme ich mal an, dass du da gleich gezogen hast.
Ja. Und ich glaube, wenn man noch die On-the-Pitch-Folgen dazu zählt, die wir beide zusammen gemacht haben, im Vergleich zu denen, die du mit Benny gemacht hast, dann habe ich Benny da schon eingeholt. Aber darum geht's ja nicht.
Das glaube ich tatsächlich auch. Dahinter auch vielen Dank an den lieben Julian, der hatte 13 Einsätze und auch der hat uns eine Sprachmemo geschickt.
Lieber David, 100. Folge. Was ein Erfolg. Ich bin dankbar, ein Teil dieses Teams zu sein und ich hoffe, dass du noch viele weitere Folgen machen kannst. Viel Spaß und hoffentlich hören wir uns bald wieder.
Danke dir, lieber Julian. Das machen wir auf jeden Fall spätestens, wenn irgendwann mal eine gerade Folge oder hinten wieder eine 5 steht, weil dann kommst du ja meistens. Ist ja irgendwann mal unfreiwillig so entstanden. Keine Ahnung warum. Aber ja, das ist ja das Schöne. Manchmal entstehen Sachen einfach auch zufällig. Und ansonsten haben wir natürlich noch den lieben Finn gehabt mit 8 Einsätzen, der ja zwischendurch jetzt lange Zeit mal nicht da gewesen ist, der jetzt aber, wie gesagt, vor einigen Wochen wieder da war, sein Comeback gefeiert hat. Freue ich mich sehr, dass du auch wieder mit am Start bist. Nico Manstein haben wir ja schon gehört, ist jetzt aber auch schon 6-mal da gewesen. Also
ja.
Auch krass.
Den wird man nicht mehr los.
Och, ich will den gar nicht loswerden, nee. Ehrlicherweise. Niklas Löwendorf war 4-mal zu Gast. Tim Weiß auch. Timo Latsch hat es ja auch angesprochen, war 3-mal da. Neles Heidemann mit 2 Einsätzen, genauso wie der liebe Kollege Nils Balke-Barton, Dominik Schulz, Tommy Henrich, der liebe Christian war 1-mal da, genauso wie Robby Hunke, Lisa Tellers, Jonas Friedrich, Florian Mahl und Florian Malburg. Und natürlich Jonas Gerdes. Mensch, das hätte ich jetzt fast vergessen. Folge 99, falls ihr noch nicht reingehört habt. Macht das.
Und Luca Storms hat eine Aufnahme mehr als alle wissen.
Warte mal, oh, Luca habe ich jetzt auch überlesen hier. Der steht ja auch mit drin. Das ja, sind zu viele Namen. Unfassbar. Aber danke, David, dass du mich darauf hingewiesen hast. Oh, das wäre jetzt peinlich geworden. Ne?
Ja, also, er hätte geweint.
Leon Isenberg und Jonas Fröner hätte ich auch fast vergessen, um Gottes Willen. Nicht. Also, nochmal, vielen Dank an alle Gäste, die im Laufe der Jahre da gewesen sind. Und mir ist es unfassbar wichtig, dass wir da in den nächsten Jahren auf jeden Fall darauf aufbauen und hoffentlich sehr viele von euch auch wiederkommen. Vielen Dank auch, David, dass du mit mir die 100 hier heute begleitet, gefeiert hast. Und ich freue mich sehr, bevor ich jetzt hier in meinem Video endgültig im Dunkeln verschwinde, weil die Sonne schon wieder untergegangen ist. Ja, gebe ich dir gern die letzten Worte.
Ja, dann würde ich doch sagen, ich schließe mit einer Analogie in Anlehnung an Special-Folge Nummer 7. Da saß ich nämlich in Indonesien auf Uni-Exkursion und habe fleißig einem Special mit Jonas Friedrich gelauscht. Grüße erstmal an Jonas. Ja, das war schön. Und in Angesicht der Tatsache, dass ihr es ja beide mit Planespotting, ein Herz für Planespotting habt, bin ich gespannt, in welche Höhen uns dieser Podcast noch führt. Danke dir für die Einladung und danke fürs Zuhören.
Wunderschön, dazu möchte ich gar nichts mehr sagen. Vielen Dank, dass ihr am Start wart und nächste Woche geht's dann weiter mit Folge 101. Bis dahin eine schöne Zeit und macht's gut.
Nur der DSC.